Liebe Gemeinde, wovon ernährst du dich? Was lässt du in dich hinein? Was gibt dir Kraft? Es stimmt, die Zeitschriften sind voll, jeden Monat. Decius macht gerade Werbung für lauter Bücher über gesunde Ernährung, Diäten, gesund im Schlaf, schlank im Schlaf sogar. Und die meisten von uns leben ja in einer luxuriösen Situation. Wir fragen uns nicht so sehr, wie können wir zunehmen, sondern wie können wir abnehmen. Und ich denke auch, der Apostel Paulus hat schon guten Rat gegeben. Er soll zunehmen, ich aber soll abnehmen. Aber mal Scherz beiseite, es ist wirklich eine ernste Frage. Wovon ernährst du dich? Vor 2 Tagen war ich eingeladen in die Viva-Jugend, um dort die Jugendstunde zu halten. Und vorher haben sie eine große Kiste mit Fragen gefüllt. Und eine der Fragen hat mich im Blick auf diese Predigt berührt. Da stand ganz schlicht: Warum gibt es Armut? Warum gibt es Armut? Warum gibt es Hunger? Denn die körperlichen Bedürfnisse in dieser Welt sind bei weitem nicht gestillt. Nach Studien der UNICEF leidet jedes 4. Kleinkind in dieser Welt an chronischer, also dauerhafter Unterernährung. Jedes 4. Kleinkind auf dieser Welt hat nicht das tägliche Brot. Ihr ahnt, wahrscheinlich werde ich heute jetzt nicht über gesunde Ernährung sprechen und über Diäten, obwohl das vielleicht euch jetzt lockt. Aber wovon ernährst du dich? Diese Frage lohnt sich. Sie lohnt sich körperlich. Was lasse ich in meinen Körper hinein? Was soll in mir verarbeitet und verkraftet werden? Und genauso ist die Frage geistlich wichtig. Was gibt meinem Verstand und meinem Herzen und meiner Seele Nahrung? Was soll mich als Person ernähren und sogar als ganze Gemeinde ernähren, als eine Gruppe von Menschen, als eine Gesellschaft? Was ernährt uns? Und das hat auch noch eine Kehrseite. Wenn wir über Nährstoffe sprechen, gibt es auch Bitterkräuter. Was kann eine Gemeinschaft von innen zerstören, ihr Schaden zufügen? Was ist ungesund und nicht so leicht zu verkraften? Was wirkt in einer Gruppe wie ein Magen-Darm-Virus? Von Bitterkräutern und Nährstoffen, darüber möchte ich heute sprechen, und zwar aufgrund von 2 kleinen Geschichten der Bibel. Die sollen Quelle der Inspiration sein und Orientierung für dieses Thema. Die eine Story, die erzählt von schädlicher Nahrung, von Bitterkräutern. Und die andere Story erzählt von guter Ernährung und Überfluss. Und gemeinsam haben die beiden Stories, dass sie geheimnisvoll erzählen, wie Gott die Bitterkräuter neutralisiert und wie er Nahrung schenkt für viele, sodass noch etwas übrig ist. Für alle. Hören wir auf 2 Wundergeschichten vom Gottesmann Elisha aus dem 2. Königebuch, Kapitel 4, ab Vers 38. Elisha war nach Gilgal zurückgekehrt, als die Hungersnot im Land war. Und als die Prophetenjünger vor ihm saßen, sprach er zu seinem Burschen: Setz den großen Kessel auf und koch ein Gericht für die Prophetenjünger. Da ging er hinaus aufs Feld, um Malven zu pflücken, fand aber ein wildes Rankengewächs und von diesem pflückte er wilde Kürbisse, so viele sein Gewand fassen konnte. Dann kam er und schnitt sie in den Kessel mit dem Gericht, denn man wusste nicht, was es war. Und man schöpfte den Männern, damit sie aßen. Als sie aber von dem Gericht gegessen hatten, schrien sie auf und sagten: Der Tod ist in dem Topf, Mann Gottes. Und sie konnten es nicht essen. Da sprach er: Holt Mehl. Und da streute er in den Topf und sagte: Schöpft für das Volk, damit sie zu essen haben. Und da war nichts Schädliches mehr in dem Topf. Und aus Baal Shalisha war ein Mann gekommen und der brachte dem Gottesmann Brot von den Erstlingsgaben, 20 Gerstenbrote und frisches Korn in einem Beutel. Und er sprach, gib es dem Volk, damit sie zu essen haben. Sein Diener sagte, wie soll ich das 100 Männern vorsetzen? Da sprach er, gib es dem Volk, damit sie zu essen haben. Denn so spricht der Herr, man wird essen und davon noch übrig lassen. Und er setzte es ihnen vor und sie aßen und sie ließen noch übrig nach dem Wort des Herrn. Ausgangspunkt ist die Notlage einer Gruppe. Es herrscht Hungersnot. Die Jünger müssen sich von dem wenigen ernähren, was sie finden, und Not macht erfinderisch. Elisha gibt die Anweisung, dass ein großer Topf aufgestellt wird, wie eine Art Gulaschkanone. Und dieser große Topf soll für alle reichen, zunächst für alle Jünger, und es soll Gemüsesuppe geben. Die Suppeneinlage wird von einem Prophetenjünger besorgt. Er sucht auf dem Feld nach Grünzeug, Kräutern, Gemüse. Und das hebräische Wort, das hier mit Malven übersetzt wird, das gibt es nur an dieser einen Stelle im Alten Testament, sodass man rätseln muss, was es bedeutet. Man kann es eben mit anderen Stellen nicht vergleichen. Der Jünger findet also etwas Unbekanntes, ihm Unbekanntes, und er findet es interessant, wildes Rankengewächs, und er findet es reichlich. Er bringt es mit und schnibbelt es, nicht geprüft, nicht identifiziert, in den Topf. Und erst beim Essen merkt die Gemeinschaft, dass die Suppe ungenießbar geworden ist und schreit, der Tod ist im Topf. Es ist ungenießbar. Man nimmt an, dass es sich um ein wildes Rankengewächs, und zwar um einen wilden Kürbis handelte, für die Botaniker unter uns Citrullus colocynthis. Und die Früchte von Citrullus colocynthis, die sind tatsächlich giftig und haben abführende Wirkung. Das erinnert mich an ein Gemeindefest, bei dem ich zum Jubiläum predigen durfte. An ein Gemeindefest, ich sage nicht wo, wo ich zum Jubiläum predigen durfte. Und man hatte die glorreiche Idee, eine Gulaschkanone einzukaufen. Und die war so stark gewürzt, dass es mich sehr an diese Situation erinnerte. Es schmeckte wie Tod im Topf. Aber zum Glück hatte man sich völlig verkalkuliert und nach der Hälfte der Menschen, die zum Buffet gingen, war die Suppe alle. Von daher ging das dann noch. Tja, der Tod im Topf, das ist sprichwörtlich geworden. Der Tod im Topf findet man sogar im Duden oder im Sprichwörterlexikon. Der schlummert dort, wo etwas die Gemeinschaft von innen zersetzt, ist vielleicht zu hart, aber ihr schadet. Dort, wo etwas in der Gemeinschaftsverpflegung ungenießbar geworden ist und dadurch das Ganze ungenießbar wird. Und Gemeinschaftsverpflegung ist ja eine Kunst. Und ich bewundere unseren Hausdiakon, wie er es schafft, bei sonntags um 11 für 300 Leute Essen zu gucken und es schmeckt. Demnächst wieder, Ende Februar, 21. Februar. Aber in diesem Text schmeckt es nicht. Und entschuldigt die Wortwahl, es schmeckt zum Kotzen. Und das gibt es in Notlagen bis heute in Gruppen, auch in Gemeindegruppen. Denn freikirchliche Gemeinden kann man mit so einem Gemüsesuppentopf vergleichen. Wir sind eigentlich Leute, die wirklich als DNA von Gemeinde verstehen, dass jeder etwas beitragen kann. Jeder darf was in die Suppe reinwerfen und hineinschnibbeln. Jeder bringt was mit. Und das wollen wir sogar fördern. Wir wollen Februar und März, 40 Tage, das Thema bunte Gemeinde in den Vordergrund stellen. Und das soll ja heißen, die Vielfalt zu entdecken, die unter uns da ist. Die Vielfalt dessen, was jeder mitbringt. Und vielleicht auch, welche Farben uns noch fehlen, weil die Leute noch nicht da sind, die aber eigentlich auch zum Reich Gottes gehören. Das soll so sein. Jeder kann etwas beitragen. Jeder von uns kann etwas Nützliches, Gutes beitragen. Jeder ist wichtig und bringt auch etwas mit, was schmackhaft und nahrhaft ist. und dann wird es vielfältig und nicht eintönig. Oft entsteht eben eine bunte, geschmackvolle Suppe dabei. Aber es gibt auch Gelegenheiten, ich möchte nicht zu persönlich werden, aber in denen du und denen auch ich etwas einwerfe, vielleicht nur spontan, vielleicht nur unbewusst, das giftig oder bitter wirkt. Und die wilden Gurken und wilden Kürbisse, die ich jetzt im übertragenen Sinne meine, das sind manchmal wenige beißende Worte, ein aggressiver Ton, eine ironische Bemerkung, die eben nicht verstanden wurde. Gerüchte, die jemand ungeprüft weitergibt. Böse Worte, die jemand einbringt. Fehler, die jemand gemacht hat und Menschen, die über die Fehler reden und sie übertreiben und unfair vergrößern und beschreiben und ausmalen. Hast du schon gehört, was der oder die getan hat oder gesagt hat? Üble Nachrede. Jemanden Dinge nachsagen, die nicht der Wahrheit entsprechen oder nur zum kleinen Teil der Wahrheit entsprechen. Vertrauen zu verletzen. Etwas weiterzugeben, was dir eigentlich im Vertrauen gesagt wurde. Und du brichst diese Vertraulichkeit. Ganze Gemeindeversammlungen kann man mit zerstörerischen Kommentaren oder Geschäftsordnungsanträgen lahmlegen und verbittern. Und dann wird die Gemeinschaftsverpflegung regelrecht ungenießbar. Manchmal, wie gesagt, gar nicht absichtlich, aber eben wirkungsvoll. Sorgt jemand für Bitterkeit in einer Gemeinschaft. Und Bitterkräuter wachsen überall, an vielen Stellen in der Gemeinde. Und auch in unserer Gesellschaft, in Deutschland, wächst Bitterkeit. Wir stehen ja vor enormen Herausforderungen, in einem gesellschaftlichen Dialog zu bleiben, der nicht giftig oder bitter wirkt, sondern schmeckt. Und ein Tummelplatz für solche bissigen Hetz- und Hasskommentare sind auch die sozialen Medien. Und das geht so weit, dass das soziale Netzwerk Facebook zusammen mit Menschenrechtsorganisationen und Forschungseinrichtungen eine Initiative gegründet hat gegen Bitterstoffe im Internet, die heißt Initiative für Zivilcourage Online. Und es sind Menschen hauptamtlich angestellt, jeden Tag Kommentare, die Hass und Hetze ausdrücken, zu löschen. Und man kommt nicht hinterher mit dem Löschen. Es gibt ganze Internetseiten, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden mittlerweile, weil sie voller Gift und Bitterkeit stecken gegen Menschen allgemein, gegen Juden, gegen Ausländer, gegen Flüchtlinge, gegen Moslems, gegen Araber, gegen Homosexuelle, eigentlich gegen alles und jeden. Und das wird dann noch betitelt mit Political Incorrect. Da wagt sich jemand zu sagen, was politisch nicht korrekt ist. Und in Wirklichkeit ist auch diese Seite, die so heißt, sich nur den Anschein gibt, zu sagen, was die Menschen denken. Gott bewahre uns, wenn das die Menschen denken, was dort steht. Voller übler Nachrede, Übertreibung, Hass, Hetze, Antisemitismus, Anti-Islamismus. Und es ist auch beschämend, dass sogar jemand für nötig hielt, für diese Seite hier in diesem Haus Einladungskarten zu verteilen. Erlaubt war das nicht. Bitterkräuter, kleine Giftbeeren können jede Gemeinschaft, auch eine ganze Gesellschaft, zersetzen und macht Gemeinschaft ungenießbar. Was ich an dieser Geschichte so faszinierend finde im Wort Gottes, sie erzählt von dieser Gemüsesuppe und erzählt uns, wie es auf wunderbare Weise jetzt gelingt, diese Bitterkeit zu neutralisieren. Dem Gottesmann Elisha gelingt es, die wilden Kürbisse zu neutralisieren. Er streut Mehl in die Suppe. Das Mehl hätte ich gern. Und alle können die Suppe essen. Und deshalb macht dieser Bericht biblisch Mut, es gibt Mittel gegen den Tod im Topf. Was könnte das für ein Mehl sein, das Bitterstoffen ihre Wirkung nimmt, sie neutralisiert? Wenn dir jemand Schlechtes von einem anderen erzählt, prüfst du es oder gibst du es ungeprüft weiter? Wie unmöglich sich der andere verhalten hat, was für böse Worte der andere gesagt hat, wie gehst du damit um? Häufig erzählen uns das ja Leute, die schon wissen, dass sie bei uns landen können und dass wir bei ihnen Partei werden und sagen, das gibt's ja gar nicht, unmöglich, was ist denn das für einer? Und wir erleben das als warme Dusche der Solidarität und steigern uns hinein. Die Bitterkeit wird dadurch natürlich größer, sie wird nicht niedriger, weil wir noch einen haben, der das jetzt weitergibt. Und es mag auch stimmen sogar, dass der andere sich unmöglich verhalten hat. Wir geben dem anderen Recht, verstärken den Ärger und die Wut, vielleicht sogar mit eigenen Erfahrungen dann noch gefüttert. Aber manchmal gelingt es zu fragen, stimmt das, was du sagst? Hast du das geprüft? Und vielleicht wäre eine Sorte Mehl auch zu sagen, kannst du das dem anderen auch direkt sagen? Kannst du das mit ihm versuchen zu klären oder auszusprechen? Bei Kindern machen wir das ab einem bestimmten Alter, dass wir nicht den Anwalt spielen für sie. Bei Erwachsenen schicken wir auch oft andere. Astrid Eichler, eine Pastorin, schreibt in ihrem neuen Buch Friede, Freude, Pustekuchen, wie uns die Bibel hilft, Konflikte zu bewältigen, Folgendes. Nie werde ich eine Situation in meinem früheren Gemeindedienst vergessen. Eine Person im Gemeindekirchenrat sagte zu den anderen, Astrid, macht doch, was sie will und tanzt euch auf der Nase herum. Mir wurde der Vorwurf mitgeteilt. Es traf mich tief. Aber ich spürte, ich kann jetzt nichts machen. Wenn ich jetzt versuche, mich zu rechtfertigen und Dinge zu klären, wird all das den Vorwurf nur bestätigen. Also sagte ich zu den anderen Ältesten, dieser Vorwurf steht im Raum, ihr müsst ihn prüfen. Und wenn ihr zu der Überzeugung kommt, dass es stimmt, dann habe ich kein Recht mehr hier zu bleiben, dann muss ich gehen. Ich konnte nur warten und beten. Was würden die anderen entscheiden? Es waren bange 14 Tage. Die Ältesten entschieden schließlich, der Vorwurf traf nicht zu. Eine besondere Art von Mehl, die sie hier anwendet. Denn manchmal ist es so, dass man dann doch nicht im Recht haben wollen und kämpfen weiterkommt. Und sie überlässt es der Prüfung. Meine Frau arbeitet in einer Apotheke und wenn man dort eine Salbe bestellt oder Kapseln oder eine Tinktur braucht, dann wird trotz unserer Hochtechnologie jeder Bestandteil der Salbe vorher geprüft. Jeder einzelne Bestandteil der Salbe. Und es muss protokolliert werden, dass geprüft wurde. Also genauso zuverlässig wie bei VW. Okay. Ist immer einfach, sich auf Kosten anderer lustig zu machen, ne? Das war jetzt auch nicht nett. Okay, war auch zu spontan. Aber das mit der Apotheke stimmt natürlich. Was ist das Mehl? Manchmal auch die Dinge einfach mal zu prüfen, ob sie stimmen. Und schon beim Prüfen merkt man dann vielleicht, dass dann doch viel Übertreibung und Dramaturgik dabei war. Viel auch Verletzung, die auch berechtigt ist. Wer schon länger beobachtet, wie in der Gemeinde versucht wird, ein leckeres Süppchen zu kosten, der weiß aus Erfahrung, dass es manchmal auch Bitterkeit gibt und sogar fast den Tod im Topf einer Gemeinschaft. Und gerade wenn geistliche Hungersnot ist gefühlt, dann bringen ja die Mitglieder der Jüngerschaft die dollsten Früchte an. Meistens aus Amerika oder Asien, weil sie sagen, das müsste doch irgendwie jetzt beitragen können. Neue Erkenntnisse, neue Lehren, die das Ganze ein bisschen auffrischen und nicht immer diesen eintönigen, ich nenne lieber keine Suppenart. Und was hoffen wir dann, dass wir feste Bibelkenntnisse haben, um Dinge prüfen zu können? Dass wir das Charisma, dass die Geistesgabe haben, Geister unterscheiden zu können? Oder im Bild gesprochen, dass wir die Früchte auseinanderhalten können, die mitgebracht werden und erkennen, wo ist etwas eine Sondermeinung, vielleicht sogar eine Irrlehre? Und wo ist etwas, was einfach im bunten Garten unserer Gemeinde wachsen darf und auch zur Suppe gehört? Denn wir werden uns nicht auf alle Suppenbestandteile einigen können. Aber so zusammen ertragen meine Kinder auch Sellerie oder Dinge, die sie nicht mögen. Vertraut auf Gott, dass er Kräfte hat, Dinge zu neutralisieren, die eine Gemeinschaft zerstören wollen. Und hört das nicht nur für Gemeinde, hört das auch für Familie und Verwandtschaft, wo solche Prozesse genauso ablaufen und wo wir auch diese Kraft Gottes brauchen, dass Dinge, die vielleicht seit Jahrzehnten als Bitterkeit immer wieder noch in ertragbarer Dosis oder in nicht mehr ertragbarer Dosis da sind, dafür sorgen, dass die Suppe nicht mehr schmeckt und man sich eigentlich nicht mehr freut auf die nächste Verwandtschaftsfeier. Und wenn jemand Bitterkeit verbreitet, habt den Mut, die Courage auch zu widersprechen. Auch in unserer Gesellschaft Menschen zu widersprechen und übler Nachrede, Übertreibung und Hass keinen Raum zu geben. Was ich total spannend finde, der Jünger, der diese Bitterkräuter in den Topf geschmissen hat, ungeprüft, der wird nicht ausgeschlossen. Der wird auch nicht vorgeführt. Der wird nicht bestraft, sondern die Wirkung seiner Taten, die soll neutralisiert werden. Er bleibt Teil der geheilten Gemeinschaft. Ein wunderschönes Ideal. Die Wirkung der Taten, auch der bösen Taten, soll neutralisiert werden. Aber der Täter bleibt Teil der geheilten Gemeinschaft. Im Idealfall. Und das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet, dass wir solche Erfahrungen auch in unserer Gemeinschaft machen, dass Bitterkeit überwunden wird im Privaten, im Familiären, im Gesellschaftlichen und in unserer Gemeinde. Das ist ein Teil dieser Gesellschaft und Teil des Reiches Gottes. Und das Gift neutralisiert wird und Gemeinschaft erneuert wird und gerade durch Krisen hindurch das passiert. Und ich habe unser Gestaltungsteam gebeten, heute hier keinen pfiffigen Blumenstrauß hinzustellen, sondern irgendwie undefinierbare Kräuter. Und das ist ihnen extrem gut gelungen. Wahrscheinlich wissen einige genau, was das ist. Ich weiß es nicht. Das sind für mich Malven, Codocintris, wie auch immer. Aber ich möchte noch was dazustellen, weil das Eigentliche ist ja bei diesen Bitterkräutern, dass es jetzt auch noch Mehl gibt. Ich hoffe, dass das nicht zusammenbricht. Das ist sogar hier richtiges Mehl, ne? Mit richtig gutes Mehl. Und ich möchte, dass diese geistliche Frage mit dir mitgeht. In deinem Alltag, wo du auch Gott um Mehl bitten musst. Oder wo du auch dein eigenes Verhalten von Gott korrigieren lässt. Wenn du mal wieder was mitgebracht hast vom letzten Treffen mit jemandem, der auch was mitgebracht hat. Nach dieser großartigen Erfahrung der Verwandlung der Bitterkräuter in eine geschmackvolle Suppe, kommt einer in dem Text und die Zeit hat sich geändert. Aus der Hungersnot ist der Übergang zur Erntezeit geworden. Und einer hat geerntet von der ersten Ernte und er bringt zum Propheten als Dank und Opfer seine ersten Früchte, sein Korn und 20 Brote. Und allein das, dass einer 20 Brote bringt, müssten wir einen Moment innehalten, denn ein Brot zu backen war damals die mühevolle Handarbeit eines ganzen Tages. Denn man mahlte das Mehl mit einem Mühlstein, mit einer Reibmühle, dann knetet man den Teig mit der Hand und ließ ihn säuern mehrere Stunden. Das dauerte einen ganzen Tag, bis man ein frisches Brot hatte. Dass da als einer mit 20 Broten kommt und auch noch einem Sack Getreide, als Geschenk und Opfer, ist wirklich Geschenk und Opfer und überraschend. Und er bringt das dem Gottesmann, so wie wir heute Morgen zwei Gläser Marmelade gebracht wurden, finde ich wunderbar, obwohl ich ja eigentlich nicht in Naturalien hier bezahlt werde. Aber was macht der Gottesmann, Elisha? Er nimmt sich das nicht selber und sagt sich, wunderbar, 20 Brote, habe ich schon mal ausgesorgt. Ich schweife ab, als ich in Malawi war, war es wirklich ganz genauso. Es gab 3 Körbe bei der Kollekte, ein Korb für die Gemeindearbeit, ein Korb für die diakonischen Projekte der Gemeinde und ein Korb war Pastor's Basket, das heißt der Korb des Pastors. Und da haben die Gemeindemitglieder das reingelegt, was der Pastor für diese Woche bekam. Er war total abhängig davon und er hat auch kein geregeltes Gehalt gehabt. Und da ich jetzt nach Malawi fahre, fällt mir das gerade ein, und die Gehaltsstrukturen dort deutlich anders sind als hier, ist das wirklich Güte, wenn Leute was abgeben, verschenken und alle, die da sind, haben eigentlich nichts, was sie irgendwie übrig haben. Aber der bringt 20 Brote. Und was macht der Gottesmann? Der sagt, gib das, was du gebracht hast, dem Volk zu essen. Und da stolper ich als Freikirchler. Denn als Freikirchler müssen wir eigentlich lernen, Volkskirche zu sein. Das bedeutet nämlich Kirche für das ganze Volk. Nicht nur Kirche für die, die hierher kommen. Für alle in dieser Stadt wollen wir Kirche sein. Und wenn hier einer was bringt, dann soll das Nahrung sein für alle, für viele. Und das soll von hier aus ausgeteilt werden. Und dann geschieht eine Wundergeschichte. Der fragt ganz verwundert, na, wie soll ich das 100 Leuten vorsetzen? Oder heute hier vielleicht 400 Leuten? Und dann klingt das so ähnlich wie Jesus, dem eben 5 Brote und 2 Fische gebracht werden und der 5000 satt machen. Und den Satz, den Jesus sagt, der wird hier schon vorgespiegelt. Jesus sagt, wir haben es in der Textlesung gehört, gebt ihr ihnen zu essen. Und Elisha sagt, gib es dem Volk, damit sie zu essen haben. Denn so spricht der Herr, man wird essen und man wird noch übrig lassen. In jeder Gruppe gibt es Krisenzeiten, Hungersnöte. Und dann gibt es auch Überfluss und Erntezeit. Und wenn man Erntezeit hat, wenn man es empfangen hat, wenn man im Überfluss lebt oder in dem, das man empfangen hat, da ist etwas, was man weitergeben kann, dann ermutigt dieser Text, das weiterzugeben, damit Gott alle satt machen kann. Und damit dann sogar noch was übrig bleibt, das ist dann Gottes Sache, dass er das, was ich habe, vermehrt. Für so viele, für alle. Für eine positive Gemeinschaft braucht es viele, 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 die ihre Gaben und ihre Talente, die ihre Zeit, die ihr Geld, die ihren Charakter, ihre Wesenszüge einbringen. Nicht nur ein Elisha oder 3 Elishas oder Hartmuts oder wie sie heißen oder Michaels. Das reicht nicht. Und deshalb hat es mich erneut berührt, dass wir gestern diesen Empfang für Mitarbeiter hatten. Und wir haben über 300 Mitarbeiter eingeladen und hatten nur Platz für 110. Und mit ihnen haben wir gefeiert, um zu sagen, Mensch, danke, dass ihr das einbringt. Dadurch sind wir Kirche für diese Stadt. Wir brauchen diese Hingabe, diese Leidenschaft, diese Haltung, sich einzubringen und vom Besten und Ersten was zu geben. Das Erste, was er erntet, backt er zu Brot und gibt es weg. Was für ein Vertrauen zu Gott. Nicht, dass nachdem er 19 Brote gebacken hat, das 20. Brot oder nach 10 Broten das 10., sondern das Erste. Was für ein Vertrauen, dass Gott versorgt. Und dann wird Gott das Wunder der Vermehrung schenken. Aus dem wird an gesunder Nahrung einbringen, macht er ein Festmahl für viele. Und dafür sind wir da. Deshalb lasst uns unsere Gaben einbringen und beten, dass wir dieses Speisewunder, auch des Alten Testamentes, dieses Mannes, der 20 Brote reicht, erfahren. Vielleicht sind es 5 Brote oder 2 Fische oder 1 Stunde Zeit in der Woche oder im Monat. Denn Gott möchte, dass alle zu essen bekommen, dass Gott alle ernähren kann. Durch das, was er dir gegeben hat, möchte er anderen dienen. Und wenn die Suppe bitter wird und wenn da Kräuter wachsen, dann lasst uns beten, dass wir lernen, Konflikte auszutragen und zu neutralisieren, die Wirkung von Konflikten. Wir werden nie Konflikte vermeiden können, dass wir uns nicht mehr streiten. Die Bibel ist voller Streitgeschichten. Und die Geschichte dieser Gemeinde vermutlich auch. Aber es könnten Geschichten sein wie diese vom Mehl, wo der Tod im Topf drohte und dann alle satt wurden. Das ist mein Gebet. Denn unsere Gemeinde und unsere Gesellschaft, unsere Seelen brauchen gute Nahrung. Und das gute Nahrungsangebot steht hier am Ende unter einer Riesenverheißung. Gott spricht, man wird essen und davon noch übrig lassen. Amen.